Ich bitte darum, dass die Brüder, ich heiße alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Kommt bitte, setzt euch, hier sind Plätze extra gebracht worden, damit niemand stehen muss. Kommt bitte, setzt euch. Ja, die Brüder können in der Tat hier vorne schön Platz nehmen, Schwestern dort oder bis gerade so kommt. Nochmals herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und ich möchte direkt am Anfang sagen, wir stellen nicht den Anspruch, die Wahrheit gepachtet zu haben, allein Vertretungsrecht zu besitzen. Wir stellen aber den Anspruch, dass dieses Wort allein Gottes Wort ist. Dieses Wort ist allein Gottes Wort auf der ganzen Erde und Himmel. Und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Nun hoffe ich, dass alle ein Singblatt haben. Und ich bitte darum, dass wir mit Lied Nummer 1 beginnen. Ich will von meinem Jesu singen. Lied Nummer 1.
Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinen bittern Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die man frei. Sing, du sing von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinen Bittern, Kreuzesleiden, von seiner Blutkraft, die macht frei. Von seinem wie er die Sünde selig macht. Er hat auch mir durch sein Versöhnen himmlisches Leben und Heil gebracht. Du sing von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinen Bitten, Kreuzesleiden, von seiner Blutkraft, die macht.
Lied Nummer 3. Bist du rein? durch das Blut.
Es getilgt die Sünde, bist du heil und neu, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du neu geboren von der Knechtschaft frei, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du rein durch das Blut, rein durch erlösendes Blut, ist dein Leib und erlöst es, weiß mich nicht, bist du rein durch des Heilandes Blut. Es getreulich wachen bei den Kreuzen, bist du rein durch des Heilandes Blut. Gläubig steht St. Jesu an, bist du rein durch des Heilandes Blut, bist du rein durch das Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Leib schon heller, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Wenn der Bräutigam kommt, ist dein Herz rein, bist du rein durch des Heilandes Blut. Schließ den heiligen Schmuck du und in weißen Kleid, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, rein durch erlösendes Blut, mit deinem Leib schon erlöst, es weiß wie steht, bist du rein des Heilandes Blut. Wenn der Bräutigam
herzlichen Dank. Nochmals auch für alle, die noch gekommen sind, einfach herzlich willkommen in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn. Lasst uns, wie wir beten, aus dem Johannesevangelium, dem 19. Kapitel, einige Verse lesen. Johannes 19, von Vers 28. Lasst uns dazu aufstehen. Mögen die letzten Brüder bitte hier vorne in der ersten Reihe Platz nehmen. Johannes Evangelium 19, von Vers 28. Darauf, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift ganz erfüllt würde, mich dürstet. Es stand dort ein mit Essig getränktes Gefäß, sie umwickelten also einen mit Essig getränkten Schwamm mit Isop und hielten ihm diesen an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht, neigte dann das Haupt und gab den Geist auf. Himmlischer Vater, wir danken dir ganz bewusst an diesem Tage, an dieser Stätte für das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir, geliebtes Lamm Gottes, dass du der Weltsünde auf dich genommen, dass du sie an das Kreuz getragen und dort an unserer Statt, weil unsere Schuld und Sünde auf dich gelegt ward, ausgerufen hast, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir bitten dich, geliebter Herr, mach diesen Tag zu einem Tag des Heils für uns alle. Möge allen Gnade, Heil, Vergebung, Versöhnung mit Gott geschenkt sein. Sei du mit uns, o Herr, rette, was verloren ist, heile, was krank ist und löse, was gebunden ist. Dir befehlen wir diese Andacht an und bitten dich, sei du in unserer Mitte, wie du verheißen hast. Dir sei die Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Singen wir den Chorus, du bist würdig, du bist würdig.
Du bist würdig,
du bist würdig,
du bist würdig, o Herr, hinzunehmen, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, deine Wahrheit schreitet voran.
Amen. Ihr mögt euch sitzen. Der heutige Tag wird ja in der Christenheit gefeiert, aber nur wenige sind es, die die Bedeutung dieses Tages für sich persönlich aufgenommen, angenommen und das, was wirklich geschah, für uns geschah, auch persönlich erlebt haben. Es ist einfach so, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnt hat, dass aber durch die Predigt die Versöhnung der Menschheit dargebracht wird und der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes, so dass die Predigt einfach notwendig ist, damit Menschen zum wahren Glauben kommen. Nicht Religion, nicht irgendeine Denomination, sondern Gott hat in Jesus Christus gehandelt. Gott hat sich persönlich als Vater in seinem eingeborenen Sohn geoffenbart und hat uns die Rettung aus Gnaden geschenkt. Die Begegnung Gottes mit der Menschheit ist unsere Begegnung mit Gott. Nur da, wo Gott der Menschheit persönlich begegnet ist, können wir persönlich Gott begegnen. Alles andere führt am Ziel vorbei und führt zu großen Enttäuschung, die nie gut zu machen ist. Und das ist der Punkt, der mich bewegt. Der mich deshalb bewegt, weil ich genau weiß, dass alle, die am Kreuz und an dem Gekreuzigten vorbeigeführt werden, im Grunde genommen irregeführt und am Ziel vorbeigehen, das heißt, das Ziel nicht erreichen können. Nun wird jemand sagen, wie schon einleitend betont, stellt ihr den allein selig machenden Anspruch? Nein, überhaupt nicht. Aber wir stellen den Anspruch, dass Gott im Alten Testament alle Verheißungen gegeben hat und vom Anfang des neuen Bundes die Verheißungen erfüllt und dass nicht ein Mensch, nicht eine Kirche Heilsgeschichte macht, sondern Gott selbst macht Heilsgeschichte. Er hat die Erlösung vollbracht und Paulus hat es auf den Punkt gebracht im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnt hat. Und Paulus sagt hier weiter, wir ermahnen euch an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Lasset euch versöhnen mit Gott. Und er betont es noch einmal in Vers 29 oder 20 und sagt, für Christus also reden wir als seine Gesandten, dadurch, da ja Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Dann kommt die Krönung der Verkündigung, er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Wir haben es aus dem Johannesevangelium gelesen, dass unser Herr nicht nur Schuld und Sünde, den ganzen Fluch auf sich genommen, sondern auch den bitteren Kelch getrunken, sogar den Schwamm mit Isop getränkt in Essig zu sich genommen hat. Bitterer geht es nicht mehr. Er hatte alle Schmach getragen, alle Verleumdung auf sich genommen, aber dann ganz zum Schluss sogar den Schwamm mit Essig zu sich genommen und dann ausgerufen, es ist vollbracht. Brüder und Schwestern, werte Freunde, es ist notwendig, dass uns der Weg des Heils gezeigt wird. Und dann muss der Glaube einsetzen, denn so beginnt die göttliche Heilsgeschichte im Alten Testament. 1. Mose 12, die erste Begegnung Gottes mit Abraham. Und Abraham glaubte, und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abram glaubte, was Gott der Herr ihm verheißen hatte, und das hat sich fortgesetzt im Gehorsam, nachdem Isaak geboren war, gebot ja der Herr, geh hin auf den Berg Moria und opfre deinen Sohn daselbst auf dem Berge, den ich dir zeigen werde. Gehorsam und Glaube gehören von Anfang an zusammen. Der Unglaube hat den Ungehorsam im Garten Eden nach sich gezogen und der Sündenfall geschah. Der Glaube zieht den Gehorsam nach sich und wir werden aus dem Gott getrennt sein, durch das Blut des Lammes versöhnt und kommen in Verbindung mit Gott durch Wort und Geist aufgrund des vergossenen Blutes. Warum Blut? Weil die ursprüngliche Sünde im Leibe von Fleisch und Blut geschah. Und David noch im Psalm 51 sagt, in Sünden bin ich geboren, in Sünden hat meine Mutter mich empfangen. Deshalb war es notwendig, dass der Herr der Herrlichkeit, den wir schon im ganzen Alten Testament kennen, aus der Geistleiblichkeit in die Fleischleiblichkeit kam, dass er, der das Wort am Anfang war, der alle Dinge ins Dasein gesprochen hat, selbst als Wort Fleisch wurde, Mensch geworden ist, an Gebärden als Mensch erfunden, um hier im Fleischesleibe, in dem wir gesündigt hatten, den Preis durch sein heiliges Blut, in dem göttliches Leben war, zu bezahlen, damit wir aus dem Fluch herausgenommen, aus der Gottesferne, sogar vom Tode befreit würden und dann am Schluss, wie Paulus, ausrufen können, Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg? Im gesamten Alten Testament haben wir die Kapitel, die von Versöhnung und von Vergebung handeln. Ich lese nur aus 3. Mose, dem 16. Kapitel und dann auch aus Kapitel 17. 3. Mose 16. Hier steht geschrieben von Vers 15, hierauf schlachtete er den Bock, der zum Sündopfer für das Volk bestimmt ist, und bringe sein Blut in den Raum hinter den Vorhang. Also nicht nur bis ins Heiligtum, sondern ins Allerheiligste, wo die Bundeslade war, das Wort, das Gott Mose geoffenbart hatte. In Vers 16 steht geschrieben, und er wirke so dem Heiligtum Sühne. In Vers 17 steht, es darf aber kein Mensch im Offenbarungszelt anwesend sein, wenn er hineingeht, um im Heiligtum die Sühnehandlungen vorzunehmen, bis er für die Gemeinde Israel die Sühne erwirkt hat. Hier haben wir die Beschreibung von Versöhnung, von Sühne. Die Menschheit ist schon im Alten Testament durch das Blut der Lämmer Gott geweiht worden, mit Blick, dass einmal das Lamm Gottes kommen würde, um sein Blut und Leben zu lassen, und dann gemäß Hebräer 9 und 10 mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum einzugehen, um uns die Sühne auf dem Gnadenthron auch zu erwirken und vor dem Angesicht Gottes darzubringen. Aus 3. Mose 16 lesen wir in Vers 32: Die Sühne soll aber der Priester vollziehen, den man gesalbt und in sein Amt eingesetzt haben wird. Schon im Alten Testament wurden die Priester gesalbt. Jesus Christus ist der Gesalbte. Er ist der hohe Priester. Und wir danken Gott für all die Schattenbilder. Jetzt noch aus 3. Mose 17, 3. Mose 17, die Verse 11 und 12. Denn das Leben des Leibes liegt im Blut, und ich habe es euch für den Altar bestimmt, damit ihr euch dadurch Sühne für eure Sünden erwirkt. Denn das Blut ist es, das Sühne durch das in ihm enthaltene Leben bewirkt. Einfach ganz gewaltig. Vers 11 und dann 12. Darum habe ich den Israeliten geboten, niemand von euch darf Blut genießen, weil das Leben im Blute ist. Im Neuen Testament, besonders im Johannesevangelium, im 5. und dann im 6. Kapitel, spricht unser Herr immer wieder: Wenn ihr mein Blut nicht trinkt und mein Fleisch nicht esst, habt ihr kein Leben in euch. Hier ist der Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Mit dem Moment, wo die Sühne am Kreuz auf Golgatha stattgefunden hat, auch zum Beispiel im Abendmahl, werden wir immer wieder daran erinnert, denn Paulus schreibt: So oft ihr das Brot esset und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch heute werden wir das Mahl gemeinsam halten, doch vorher möchte ich doch noch einige Bibelstellen lesen, denn der heutige Tag muss Frucht für die Ewigkeit bringen. Keiner von uns darf so gehen, wie wir gekommen sind. Wir müssen eine Begegnung mit unserem Herrn haben und von dieser Stätte als Gerettete, als Begnadigte, als Menschen gehen, die mit Gott versöhnt wurden. Im Kolosserbrief wird eigentlich eine Zusammenfassung der vollbrachten Erlösung gegeben. Paulus hat ja in den verschiedenen Kapiteln auch unterschiedliche Themen behandelt. Hier im Kolosserbrief im 1. Kapitel haben wir einfach gewaltige Aussagen, die uns nicht nur zu Herzen gehen, sondern zeigen, was wirklich für uns geschah. Kolosser 1, Vers 14. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Und dann wird weiter ausgeführt, wer unser Herr ist. Da lesen wir weiter von Vers 18. Ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und hier müssen wir wieder Acht geben, nicht einer Gemeinde, die als Denomination oder Körperschaft auf Erden bekannt ist, sondern wie unser Herr im Matthäusevangelium im 16. Kapitel deutlich gesagt hat, ich will bauen meine Gemeinde. Es gibt so viele Kirchen, die letzte Stand ist, glaube ich, 342. Verschiedene Glaubensrichtungen, Kirchen und Freikirchen im Christentum. Der Herr baut eine Gemeinde, seine Gemeinde. Und nur wer wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung, wer die Gnade Gottes persönlich erlebt hat, die Versöhnung angenommen und durch die Kraft des Blutes Rettung empfangen und durch den Geist Gottes in alle Wahrheit geführt wird, von dem steht geschrieben, oder in der Zusammenfassung von allem, dass wir durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden sind. Der Leib des Herrn ist die Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde der Erstgeborenen, die Gemeinde, die aus versöhnten Begnadigten besteht, aus solchen, die das Heil Gottes in Christus auf- und angenommen haben. In Vers 20, vielleicht so in Vers 19 noch mitlesen, es war Gottes Ratschluss in ihm, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet, durch ihn sowohl das, was auf der Erde und auch das, was in den Himmeln ist, zu versöhnen. Hier haben wir eine Kurzbeschreibung von dem, was geschah. Es war Gottes Heilsratschluss. Und in diesem Heilsratschluss sind wir mit einbezogen worden aus Gnaden. Wir alle wissen, das Neue Testament hat den Anfang genommen, nachdem die Schrift erfüllt wurde, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Malachi 3, Vers 1. Und dann Jesaja 40, Vers 3. Eine Stimme ertönt in der Wüste, bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Im Neuen Testament von unserem Herrn selbst bestätigt, in Matthäus 11, in Markus 1, im Lukas-Evangelium und dann auch besonders im Johannes-Evangelium im ersten Kapitel von Vers 19, als Johannes, der Vorläufer unseres Herrn, der Wegbereiter, gefragt wurde, bist du Christus? Er sagte, nein, ich bin es nicht. Bist du der verheißene Prophet? Nein, auch nicht. Bist du Elia? Nein, ich bin's nicht. Und in Vers 23 gibt er die Antwort auf Vers 20. Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn einen Weg. Warum erwähne ich diese Bibelstellen und diesen Vorgang? Gott hat einen Heilsratschluss und alle, die von Gott begnadigt werden, fügen sich in den Ablauf des Heilsratschlusses unseres Gottes. Und erst dann, wenn wir uns von Herzen in den Heilsplan unseres Gottes einfügen lassen, wird er uns geoffenbart. Und dann schauen wir zurück und lesen Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes und von da an wird das Reich Gottes gepredigt und alle, die Gewalt antun, dringen in das Reich Gottes hinein. Johannes der Täufer begann seine erste Predigt mit den Worten: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Unser Herr hat mit genau den gleichen Worten seine erste Predigt begonnen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Petrus hat am Pfingsttage, am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde, in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, in Vers 38 gesagt: Tut Buße, tut Buße, bekehret euch und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, es ist keinem von uns verborgen geblieben, dass das Urchristentum sehr schnell verloren gegangen ist, da schon im Laufe des 2. und 3. Jahrhunderts die verschiedensten Lehren und Abweichungen stattgefunden haben. Und wir alle wissen, bis zum Jahr 313, als die letzte große Christenverfolgung unter Diokletian ihr Ende genommen hatte, hat sich Konstantin dafür stark gemacht, um die Christenheit in eine einheitliche Kirche hineinzubekommen. Und dann folgte natürlich das eine dem anderen, bis es eine Staatskirche, eine Reichskirche gab, bis es die Zwangschristianisierung gab, wie alle einfach das Christentum als Religion annehmen mussten. Und hier ist die große, große Tragödie. Das Heidentum ist in das Christentum übernommen worden und das Christentum ist dem Heidentum auferlegt worden. Und die größte Mischung und Vermischung hat stattgefunden und Gott war nicht in der Sache. Also, wenn wir heute zurückschauen, und das tun wir mit dankbarem Herzen, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, die ursprüngliche Botschaft, das ewig gültige Evangelium, unverändert in jedem Punkt, in jeder Lehre, zurückerstattet und alles in den ursprünglichen Stand versetzt werden muss, gemäß Apostelgeschichte, Kapitel 3, von Vers 19, dass Gott, der Herr, die Zeit der Erquickung senden wird und dass Jesus Christus im Himmel bleibt bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, wie Gott sie durch den Mund aller Propheten voraussagen ließ. So steht's geschrieben, so glauben wir's. Genauso muss weltweit erwähnt werden, dass geschrieben steht: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Es gehört einfach zu der Verkündigung des vollen Evangeliums. Im vollen Evangelium darf nichts fehlen, wirklich nichts. Alle Verheißungen, jede Lehre, alles, was in diesem Buch geschrieben steht, muss uns zuteil werden und wir haben die Gnade, es zu glauben. Nur den Punkt, was tat Elia, wenn Gott der Herr sagt: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia? Zurück zu 1. Könige 18. Was tat Elia? Er holte 12 Steine entsprechend der Stämme Israels, hat den Altar aufgebaut, hat das Opfer auf dem Altar dargebracht, hat mehrere Male Wasser über das Opfer gegossen, das Volk zusammengerufen, und zwar zur Entscheidung. entscheidet euch heute und sagt mir, wie lange ihr auf beiden Seiten hinken wollt. Wenn der Herr Gott ist, entscheidet euch heute, um ihm zu dienen. Und Gott hat geantwortet, mit Feuer geantwortet, und das Herz der Menschen wurde dem Herrn wieder zugewandt. Und deshalb steht in Lukas 1, Vers 16 und 17 vom Dienst Johannes des Täufers geschrieben, dass er die Herzen der Väter, der alttestamentlichen Väter, zu denen Gott auf mancherlei Weise gesprochen hatte, zum Neuen Testament, zu den Kindern des Neuen Bundes gewandt, den Weg bereitet hat. Genauso geschieht jetzt der zweite Teil, dass das Herz der Kinder Gottes zum Glauben der Väter, so wie Petrus, Jakobus, Johannes, wie Paulus die Lehre Christi getragen haben, verkündigt haben, so müssen wir aufgrund der Verheißung des Wortes zum Ursprung, zum Anfang zurückgebracht werden. Keiner von uns darf dann sagen, ich brauche doch keinen Propheten, ich habe die Heilige Schrift. Das hätte man damals auch sagen können. Und wer in Lukas 7 nachlesen möchte, wird finden, dass die Schriftgelehrten voll religiöser Einbildung waren, den Dienst Johannes des Täufers ablehnten und sich nicht mit der Taufe taufen ließen. Und dann steht geschrieben, dass sie für ihre Person den Ratschluss Gottes verworfen haben. Und darin besteht die große Not. Es ist nicht der Mensch, den Gott sendet, den wir verwerfen, sondern Gott selber, der seine Verheißungen immer und immer wieder eingelöst hat und zu seinem Volke geredet. Hier steht's in Lukas 7, und zwar in Vers 29, und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen, aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer hatten den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Hier ist die große Not. Wir alle wissen, dass die Apostel den Missionsbefehl unseres Herrn wirklich aufs Genaueste ausgeführt haben. Unser Herr hat in der Einzahl gesagt und tauft sie auf den Namen. Nicht auf die Namen, sondern auf den Namen. Warum? Weil Gott ein Gott ist, der sich im Himmel als unser Vater, auf Erden in seinem eingeborenen Sohn, in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist offenbart hat und weiterhin offenbart, aber immer mit dem einen Namen, außer dem es keinen anderen Namen gibt. So hat es Petrus in Apostelgeschichte, dem 4. Kapitel, gesagt. Es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, in dem sie selig werden können. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, in Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es kamen an einem Tage 3000 Seelen hinzu. Das wünschen wir, dass der Geist Gottes so mächtig wirken kann, wie damals am Anfang, wo nicht diskutiert wird, sondern wo geglaubt wird, wo man gehorsam den Weg Gottes beschreitet und den Ungehorsam hinter sich zurücklässt. Nur noch ein paar Gedanken, was den Heilsplan Gottes betrifft. Im Alten Testament, in 1. Mose 15, Vers 13, hat Gott der Herr dem Abraham die Verheißung gegeben, nach 400 Jahren werde ich deine Nachkommen aus der Knechtschaft erlösen, werde sie herausführen. Und dann kommen wir direkt zu 2. Mose, dem 3. Kapitel, wo Gott der Herr dem Mose in einem Feuer im Dornbusch erschienen ist und sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich bin herabgekommen und sende dich, sie zu befreien. Man kann 2. Mose 3 ganz lesen. Was sehr, sehr wichtig ist, Brüder und Schwestern, die Schattenbilder aus dem Alten Testament, die Realität geworden sind im Neuen Testament. Hier ist zum ersten Mal, wie damals bei Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Also so, jetzt hier mit Israel als Gesamtheit steht geschrieben, 2. Mose im 4. Kapitel von Vers 22, dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Hier haben wir den Übergang. Abraham wurde ein Sohn verheißen. Jesus Christus ist der verheißene Sohn, der verheißene Ritter, um uns die Einsetzung in die Sohnschaft zu geben, bis Offenbarung 12 erfüllt wird, dass der männliche Sohn herausgeboren wird und dann zur Entrückung gelangt. Wer weiterlesen möchte, kann immer wieder lesen, abwechselnd lesen, lass mein Volk ziehen, lass meinen Sohn ziehen, bis wir dann zu 2. Mose, dem 12. Kapitel kommen, wo die Anordnung geschah, dass alle Familien ein Lamm schlachten sollten und ihre Hüften umgürtet haben, ihre Schuhe an, damit sie den Auszug mitmachen können. Hier heißt es wörtlich in 2. Mose, dem 12. Kapitel, in Vers 11, auf folgende Weise sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand und in ängstlicher Hast sollt ihr es essen, denn ein Vorübergehen des Herrn ist es. Und schon im Alten Testament, hört gut zu, was in Vers 13 geschrieben steht. Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen, und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Und dann kommt in Vers 14 die Aussage, dieser Tag soll dann für euch ein Gedächtnistag sein. Im Neuen Testament, Matthäus 26 und in den Parallelstellen hat unser Herr das Abendmahl eingeführt, zum Gedächtnis an sein Leiden und Sterben. Nochmal zurückkommend auf den Begriff Sohn. Wir alle wissen, Jesus Christus ist der eingeborene Sohn Gottes. Und von ihm lesen wir in Psalm 22, Vers 10 und 11. Ja, du bist, der mich der Mutter gelegt in den Schoß, mich sicher geborgen an meiner Mutterbrust. Von Geburt an bin ich auf dich geworfen. Vom Schoß meiner Mutter bist du mein Gott. Hier sehen wir die Fleischwerdung unseres Herrn. Das Wort, das am Anfang war, wurde Fleisch. Man kann es nachlesen im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium. Maria erschrak, als ihr die Botschaft des Engels Gabriel gebracht wurde, dass sie Mutter eines Sohnes werden wird. Und sie fragte, wie kann das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Und dann kam die Antwort, Heiliger Geist wird dich überschatten und die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Brüder und Schwestern, nach dem Muster des Sohnes Gottes werden alle Söhne und Töchter Gottes wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war der verheißene Same von 1. Mose 3, Vers 15, dass der Same Gottes durch die Frau kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten und uns die Erlösung zu bringen. Fortsetzung in Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fortsetzung im ganzen Alten Testament bis zu Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären. Doch wie geschah's? Das Wort der Verheißung wurde der Maria gebracht. Erst das Wort aufnehmen, damit der Heilige Geist über uns komme und das neue Leben in uns hervorbringen kann. So wie irdisch in jedem Samen ein Lebenskeim ist, so ist im Worte Gottes ein göttlicher Lebenskeim. Aber so wie im Irdischen der Lebenskeim nie hervorkommt, es sei denn, der Same wird auf den Acker gesät. Ja, und dann kommt der Regen, damit der Same stirbt und damit der Lebenskeim, der in dem Samen ist, hervorkommt, scheint die Sonne mit aller Kraft herab und dann kommt das Leben, das in dem Samen ist, hervor. Und das ist, was unser Herr im Johannesevangelium im 12. Kapitel gesagt hat vom Weizenkorn. Von sich gesprochen, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht erstirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, dann kommt es hervor und bringt reichlich Frucht. Wer zu Matthäus 13 geht, wer zu Markus 4 geht, wer zu Lukas 8 geht, kann nachlesen, das Wort ist der Same. Und deshalb muss das Wort verkündigt werden. Der Same darf nicht in diesem Buch bleiben, der Same muss gesät werden, in unsere Herzen gesät werden und im Glauben aufgenommen. Und dann sagen wir, wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann löst sich die Verheißung bei uns genauso ein wie bei Maria, als Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, hervorgekommen ist, als Sohn Gottes, in Macht erwiesen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Brüder und Schwestern, Wir müssen einmal respektieren, dass Gott nur eine Art, selig zu machen hat. Und wie schon vorhin erwähnt, Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und dann wird auch gesagt, wie soll ihnen jemand predigen, es sei denn, er ist auch gesandt worden. Erst muss eine Sendung ergehen und dann muss das Wort mit Gewissheit, mit göttlicher Vollmacht verkündigt werden. Gestattet mir, dass ich das heute an diesem hohen Tage an dieser Stätte erwähne. Aber Gott hat nach 2000 Jahren in unserer Zeit einen seiner größten Knechte gehabt. Das war tatsächlich Bruder Branham, der natürlich verkannt wurde, der abgelehnt wurde. Aber die Schrift sagt, wo wäre ein Prophet, den ihr nicht gesteinigt, nicht verfolgt, nicht getötet hätten? Es steht nicht geschrieben, dass ihr einen Evangelisten oder einen Pastor getötet habt, sondern ihr, die ihr die Propheten tötet und die zu euch gesandt werden. Männer Gottes und besonders Propheten sind einfach von Gott gesandt. Und wenn es dann noch um einen verheißenen Propheten geht, oh, ich bitte euch, legt allen Hochmut ab und beugt euch unter die gewaltige Hand Gottes, wie damals die gesamte Zuhörerschaft sich unter die Hand Gottes beugen musste, und anerkennen, dass Johannes der Täufer, wie im Johannesevangelium 1, Vers 5 und 6 geschrieben steht, ein Mann von Gott gesandt. Ein Mann von Gott gesandt. Nicht irgendjemand, der heute sagt, nun komme ich und hört mir bitte alle zu. Nein, nun komme nicht ich, sondern eine Sendung. Eine Sendung. Gott spricht uns direkt an. Paulus hat bei seiner Berufung die Sendung ausgesprochen bekommen. Ich werde dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und unser Herr spricht, wenn ich jemand sende und ihr ihn aufnehmt, dann nehmt ihr mich auf. Unser Herr hat sogar gesagt, wer euch hört, der hört mich. Er hat sogar gesagt, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Warum gar nicht Großartiges getan zu haben, einfach Gott zu glauben und das, was er verheißen hat, aufzunehmen, um Gott Recht zu geben, uns auf die Seite Gottes zu stellen, zu akzeptieren, damit wir von den eigenen Wegen auf den Weg Gottes gebracht werden, aus dem Ungehorsam in den Gehorsam, aus dem Unglauben in den Glauben, bis, wie Paulus in Römer 1 und in Römer 16 schreibt, dass Glaubensgehorsam unter allen Völkern gewirkt werden muss. Ihr alle wisst es, und wenn nicht, sage ich es heute, dass Bruder Branham tatsächlich eine direkte Berufung erlebt hat, dass sein ganzes Leben zu einem Dienst bestimmt war. Und ich hatte das große Vorrecht, Bruder Branham 10 Jahre zu kennen, im gleichen Auto mit ihm zu fahren, in den Versammlungen in Deutschland und in den USA zu sein, mit eigenen Augen zu sehen, was Gott in unserer Zeit getan hat. Ihr mögt sagen, Bruder Frank, was hat das mit einer Predigt am Karfreitag zu tun? Wenn ich euch nicht sagen würde, heute nicht sagen würde, was Gott in unserer Zeit gemäß seinem Wort getan hat, dann könntet ihr auf eigenen Wegen weitergehen, unbeachtet lassen, weil ihr es nicht gewusst habt. Von heute an wisst ihr es, dass Gott sein Wort eingelöst und dass der Herr am 11. Juni 1933 gegen 14 Uhr nachmittags mit dem übernatürlichen Licht durch die tief hängende Wolkenschicht vor den Augen von etwa 4000 Menschen sich offenbart hat und das Licht blieb über Bruder Brenham stehen und die Stimme sagte aus diesem Licht, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgehen soll, vorausgehen wird, gesandt. Ich habe das aus dem Munde Bruder Brenhams wiederholt gehört. Und ich glaube es. Gott hat nicht den Propheten, Gott hat das Wort, das der Mann Gottes getragen hat, bestätigt. Gott bestätigt ja keinen Menschen. Gott bestätigt sein Wort, auch heute. Kein Evangelist kann sich eine Rettung, eine Heilung zugute schreiben. Wir verkündigen das Wort der Rettung, der Heilung, der Befreiung. Wir predigen das Wort, aber Gott rettet, Gott heilt, Gott macht selig, Gott bestätigt sein Wort. Und so war es auch im Dienst Bruder Brenhams. Aber, und das muss betont werden, es ist eine Verheißung, die wahr geworden ist, nämlich, dass ehe der schreckliche Tag des Herrn anbricht, ehe die Gnadenzeit zu Ende geht, ehe Sonne ihren Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt, denn so steht es im Propheten Joel geschrieben, die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und so hat es Petrus in Apostelgeschichte 2 von Vers 19 in seiner ersten Predigt wiederholt aus dem Alten Testament. In der ersten Predigt, die Petrus unter der Leitung des Heiligen Geistes gehalten hat, ich lese euch vor, damit ihr wisst, dass es tatsächlich geschrieben steht, hat der Mann Gottes das wiederholt aus dem Propheten Joel, was in unserer Zeit geschehen ist und weiterhin geschieht. Ich lese Apostelgeschichte 2, Vers 20. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und herrlich oder schrecklich, je nach Übersetzung. Hier haben wir ein Zitat aus dem Alten Testament. Und überlegt einmal, 2000 Jahre lagen mindestens vor ihm, als Petrus durch den Heiligen Geist diese Predigt gehalten hat und die Verheißung aus dem Alten Testament erwähnt hat. Und dann erfahren wir, dass diese Verheißung in unserer Zeit wahr geworden ist, dass am Ende des Tages des Heils, von dem in Jesaja 42 und in Jesaja 49 geschrieben steht und im 2. Korintherbrief im 6. Kapitel im 2. Vers, dies ist die angenehme Zeit, dies ist der Tag des Heils. Ehe der Tag des Heils zu Ende geht, ehe Sonne den Schein verliert und der Mond sich in Blut verwandelt, wollte Gott noch einmal reden, sein Volk zurückführen zum Ursprung. Und Brüder und Schwestern, beurteilt selber, was am wichtigsten ist. Es gibt ja heute genügend Bewegungen, man möchte sie gar nicht genau benennen, die alle an die Wiederkunft Jesu Christi glauben, die alle von den Zeichen der Zeit sprechen, die alle genau wissen, was mit Israel geschieht, und wir einfach deuten und nochmals deuten. Das ist nicht zu verachten. Im Gegenteil, das ist herrlich. Wenn jemand über Israel spricht, oh, dann bewegt es mein Herz. Ich bin 24 Mal in Israel gewesen. Zum ersten Mal 1964, als Jerusalem noch geteilt war. Und wenn jemand über die Zeichen der Zeit spricht, über Armageddon oder was, ist in Ordnung. Was nützt es dir und mir, wenn wir unsere Zubereitung für die Wiederkunft Jesu Christi nicht erlebt haben? Wenn wir die göttliche Botschaft nicht gehört und nicht geglaubt haben, was dann? Soll das Wissen dich retten oder selig machen? Nein. Wir brauchen die Verkündigung, die alle Verheißungen einbezieht, die der Gemeinde gegeben wurden, wie Israel alle Verheißungen erleben wird, die dem Volke Israel gegeben worden sind. Da kann man mit 5. Mose, dem 4. Kapitel beginnen, kann durch die Propheten fortsetzen, mit Jesaja 14, Vers 1, ich werde euch aus allen Ländern zurückholen. Man kann fortsetzen mit Jeremia 31, Vers 1 bis 10. Ich werde euch sammeln, wie ein Hirte seine Herde sammelt und euch zurückbringen am Ende der Tage. Man kann fortsetzen mit all den Propheten, Hesekiel 36, Vers 24. Er, der Israel zerstreut hat, sammelt erst aus allen Ländern. Und dann kommen wir sogar bis Lukas 21, Vers 24, dass Jerusalem von den Heiden zertreten werden wird, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Wir haben seit 1948, 14. Mai, werden wir nie vergessen, als Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat. Doch ich wiederhole mich. Was nützt es, wenn wir alle Zeichen der Zeit erkennen? Wenn wir genau wissen, wie viel die Uhr geschlagen hat und das Wort, das Gott uns direkt verheißen hat, nicht erleben, unsere Herausrufung nicht erleben, ja was dann? Dann haben wir den Kopf voller Wissen gehabt und das Herz geht dabei leer. Also zurück zu Gott, zurück zum Anfang, zurück zum Ursprung, zurück zum Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist, bis Erfüllung findet, was in Apostelgeschichte 2, Vers 42 geschrieben steht. Und sie blieben in der Lehre der Apostel, in Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier tragenden Säulen der Gemeinde Jesu Christi. Diese vier tragenden Säulen in der Lehre der Apostel, in der wahren Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen. Und das möge Gott heute schenken. Alle, die noch nicht biblisch getauft worden sind, haben heute die Gelegenheit dazu. Wir können nach der Andacht zur Taufe gehen. Es ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo wir nicht wissen, ob wir noch einmal so zusammen sein können, wie wir heute hier aus Gnaden versammelt sein dürfen. Die Predigt muss immer so sein, dass sie die letzte sein könnte. Und ihr wisst ja alle von der Berufung, die der Herr mir als dem Geringsten unter allen aus Gnaden geschenkt hat. Ich, Bruder Frank, habe tatsächlich eine direkte Verantwortung vor dem allmächtigen Gott. Ich bin kein Prophet. Aber der Herr hat mich mit Knecht angesprochen. Am 2. April 1962, Krefeld, Luisenstraße 160, auf der 2. Etage. Das ist der Tag, den ich in alle Ewigkeit nicht vergessen kann, nicht vergessen werde. Ich bin früh wach geworden, habe ich für den Tag zurechtgemacht, ging dann zum Fenster, habe die Gardinen nach rechts und links gezogen, herausgeschaut und es war keine Wolke am Himmel. Der März, nur Regen, 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 wie es im Rheinland so sein kann. Montag, der 2. April, es waren ja jetzt gerade 45 Jahre her, vor ein paar Tagen, keine Wolke am Himmel, die Sonne noch nicht aufgegangen, die Nacht vorbei, direkt bei Tagesanbruch. Ich habe mich wohl gefühlt, dass die Regenzeit vorbei ist, kam zurück in den Raum, habe kurz gebetet, den Tag dem Herrn hingelegt. Und dann stand ich und schaute zum Fenster. Und von oben rechts mit aller Gewalt, die sich ein Mensch nur vorstellen kann, als ob Gott der Herr gesagt hätte, es werde Licht und es ward Licht. Ich bin tatsächlich von der Wucht der Stimme mit einem Schlag nach links rüber gefallen auf meinen Ellbogen und lag auf dem Teppich. Und der Herr sagte die Worte, mein Knecht, deine Zeit für diese Stadt ist bald um. Ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Mehr möchte ich heute an dieser Stelle nicht sagen. Und aufgrund einer solchen direkten Berufung mit der Sendung in andere Städte zu gehen, schaue ich heute auf 44 Jahre zurück und 135 Länder habe ich wiederholt bereist und die herrliche Botschaft, wir nennen sie Botschaft der Endzeit, getragen in alle Welt. Und gemäß dem Worte Gottes, Matthäus 24, Vers 14, muss dieses Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Genauso steht es in Offenbarung 14, Vers 6. Das ewig gültige Evangelium muss allen Völkern noch einmal gepredigt werden, damit alle die Möglichkeit haben, sich Gott zu unterordnen, in die biblische Gemeindeordnung zurückzukehren, allen Überlieferungen den Rücken zuzuwenden und den Weg des Herrn zu beschreiten im Glauben und im Gehorsam. Wir urteilen oder verurteilen keinen Menschen. In jeder Religion können alle Menschen glauben, was sie wollen. Aber wer zur Gemeinde Jesu Christi gehört, der wird glauben, wie die Schrift es sagt. Das ist die Kennzeichnung. Das ist die Kennzeichnung eines wahren Gläubigen. Und ich lese es euch vor aus der Heiligen Schrift. Wir haben ja in der Heiligen Schrift eine Gesamtbeschreibung. Das wisst ihr. Nichts fehlt. Alles ist gesagt worden. Und alles steht hier geschrieben. Zum Beispiel im Johannesevangelium im 7. Kapitel spricht unser Herr von Vers 16, da antwortete ihnen Jesus mit den Worten, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt's. Wenn jemand dessen Willen tun möchte, wird ihm inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich von mir selbst aus rede. Nur wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, dem wird das Wort und der Wille Gottes geoffenbart. Denkt an unseren Herrn. Auf dem Wege nach Golgatha ging es über Gethsemane. Und dort hat er ausgerufen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nicht wie ich will, nicht was ich will, sondern wie du willst, was du möchtest, das soll geschehen. Und hier, besonders in den Kapiteln des Johannesevangeliums, ich lese noch aus Johannes dem 8. Kapitel, Johannes 8. Kapitel von Vers 30, als er das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Nun sagte Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Welch eine gewaltige Aussage. Die Juden, die gläubig geworden sind, steht hier geschrieben. Man muss erst gläubig werden. Gläubig werden ist nicht der Beitritt zu einer Glaubensgemeinschaft. Gläubig werden ist wirklich an Jesus Christus gläubig zu werden, das Wort Gottes als wahr auf- und anzunehmen. Und dann geht in Erfüllung, was geschrieben steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Diese göttliche Freiheit müssen wir aus Gnaden erleben. Noch zurück zu dem Eingang und den Worten, die wir schon betrachtet, gelesen oder zitiert haben. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott selbst hier auf Erden gehandelt. Er war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, hat all unsere Übertretungen von uns genommen und uns die Sünden vergeben und aus Gnaden ein neues Leben geschenkt. Golgatha rechnet mit dem alten Menschen ab. Aber Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist die Bestätigung dessen, was am Kreuz auf Golgatha geschah, nämlich, dass die Erlösung vollbracht ist. Und da haben wir das Wort von Petrus in ganz besonderer Weise, wie er die Erlösung bis hin zum Hinuntergehen in die untersten Örtern schildert. Hier steht es geschrieben im 1. Petrus, im 3. Kapitel von Vers 18. 1. Petrus, Kapitel 3 von Vers 18. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen. Er, der am Leibe zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, nämlich denen, welche einst ungehorsam gewesen waren, als Gottes Langmut geduldig wartete. Ihr alle kennt ja die Heilige Schrift. Wieder das Wort ungehorsam. Noch zurück zu Römer, dem 9. Kapitel, um uns das Verhängnisvolle des Ungehorsams vor Augen zu führen. Das Volk Israel ist ungehorsam gewesen, ungläubig geblieben und sind, als die natürlichen Ölzweige ausgebrochen worden, damit wir, die wir glauben und zum Gehorsam gelangen, an ihrer Stadt eingesetzt werden, bis Gott sich dann Israel annehmen und sich seinem Volke offenbaren wird. Es beginnt mit Römer, dem 9. Kapitel, wovon Vers 26 geschrieben steht, es wird geschehen, an dem Orte, wo ich zu ihnen gesagt habe, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Was haben wir vorhin gesagt? Im Sohne Gottes haben wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Und so wie das Wort als Same in das Herz der Maria gelegt wurde, so wird das Wort als Same in unser Herz gelegt. Und derselbe Heilige Geist, der Maria überschattete, damit das Wort Fleisch werden und unser Herr im Fleischesleibe offenbar werden konnte, so wird das Wort als göttlicher Same in uns hineingelegt und wir werden gemäß Jakobus 1, Vers 18 und gemäß 1. Petrus 1, Vers 23, wiedergeboren durch den ewig bleibenden Samen des Wortes Gottes. Und das geht zurück zu Matthäus 13, Vers 37 und 38, wo der gute Sämann zunächst den guten Samen sät und dann steht geschrieben, der gute Same, das sind die Söhne des Reiches Gottes. Zuerst ist der Same das Wort und dann ist der aufgegangene Same die Söhne und Töchter Gottes. Gelobt und gepriesen sei Gott unser Herr, dass wir es nicht mit Theorie zu tun haben, über die wir philosophieren können, sondern mit der göttlichen Tatsache, dass wir von Gott begnadigt angenommen wurden, dass die gesamte Vergangenheit zur Vergangenheit gehört, dass unsere Schuld und Sünde vergeben ist. Wer gleich blutrot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. So steht's in Jesaja Kapitel 2, so steht's in einigen Bibelstellen, unter anderem im Psalm 51 geschrieben. Und das geschah. Die gesamte Schuld, alle Sünde des Ungehorsams, des Unglaubens und alle Übertretungen sind tatsächlich auf das Lamm Gottes gelegt worden. Und mit dem Augenblick, als unser Herr und Erlöser starb und sein Blut vergossen hat, sind wir mit Gott versöhnt worden. Der Schuldbrief ist zerrissen, wir sind begnadigt, wir sind frei. Und so danken wir Gott dem Herrn. Meine Augen fallen noch auf Römer Kapitel 11, wo auch noch einmal der Ungehorsam genannt wird in Verbindung mit Unglauben. Römer 11. Kapitel, Vers 19. Ganz recht. Infolge ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen worden und du stehst infolge deines Glaubens. Sei nicht hochmütig, sondern sei auf der Hut und so weiter und so weiter. Dann geht es weiter in Vers 23, während umgekehrt jene, wenn sie nicht im Unglauben verharren, wieder eingepfropft werden. Brüder und Schwestern, der Unglaube ist eine ganz böse Sache. Es gibt nichts Schlimmeres als den Unglauben. Die größte Beleidigung, und ich lese euch zwei Verse dazu, aus dem Johannesevangelium. Und hier steht im Johannesevangelium, dem 5. Kapitel, in Vers 24 geschrieben, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt, dem glaubt, der mich gesandt hat, nicht nur an ihn glaubt, sondern ihm glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Johannes 8. Kapitel. Hier steht nochmals in Vers 24 geschrieben, Johannes 8, Vers 24, darum habe ich euch gesagt, dass ihr in eure Sünde sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in eure Sünde sterben. Was nützen alle charismatischen Versammlungen? Was nützt der gesamte fromme Betrieb, wo sich so manch einer zu Millionären gemacht hat? Was nützt das alles? Ich wiederhole mich, wenn man an dem vorbeigeht, was Gott für unsere Zeit verheißen und was er in unserer Zeit tut, wer daran vorbeigeht, wird das Ziel nicht erreichen. Und wenn Paulus im 2. Korinther, im 11. Kapitel schreibt, ich möchte Christus eine reine Jungfrau zuführen. Aber befürchte, so wie damals der Feind Eva betört hat, dass auch die Gemeinde betört wird. Brüder und Schwestern, es hat viel Betörung, viel Irreführung stattgefunden und für alle hat der Feind das passende Rezept. Und alle sind von sich überzeugt, richtig zu glauben. Und alle haben nur eine Bibel, wenn auch verschiedene Übersetzungen, aber es gibt nur eine Bibel. Und diese eine Bibel wird tatsächlich hundertfach verschieden gedeutet und ausgelegt. Und trotzdem sind alle der Meinung, dass sie biblisch gläubig sind. Biblisch gläubig ist nur der, der die Heilige Schrift überhaupt nicht deutet, nicht auslegt, sondern so glaubt, wie sie geschrieben steht und in sich aufnimmt und aus dem Unglauben in den Glauben, aus dem Ungehorsam in den Gehorsam hineingeführt wird. Wie viele Bibelstellen könnten wir noch lesen, um uns vor Augen zu führen, was der Ungehorsam, der Unglaube mit sich gebracht hat? Den gesamten Sündenfall, die gesamte Menschheit ist auf einen Schlag im Garten Eden in die Gottesferne, getrennt von Gott, dem Tode preisgegeben worden. Ein Ungehorsam hat genügt. Und der Feind hat es fertiggebracht und hat der Eva die Sache ausgeschmeckt. Er blieb beim Thema, aber nicht bei der Wahrheit. Er blieb beim Thema und sah, sollte Gott gesagt haben, euch werden die Augen aufgehen, ihr werdet klug sein, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet und werdet und werdet. Und dann flums und es war geschehen. Und was war? Getrennt von Gott, raus aus dem Paradies, flammendes Schwert vor dem Paradies. Und jetzt kommt der Sohn Gottes und ist gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Trennt den bitteren Kelch bis hin zum Essig und geht an das Kreuz, damit wir Erlösung bekämen und bekommen haben, aus dem Unglauben, aus dem Ungehorsam, von den eigenen Wegen erlöst und Vergebung empfangen, Versöhnung und in den Wegen Gottes aus Gnaden wandeln dürfen. Bitte nehmt es mir ab. Dies ist nicht nur Endzeit, es ist das Ende der Endzeit. Und mögen Kritiker uns vorwerfen, dass wir Endzeitstimmung machen? Ich mache keine Endzeitstimmung. Die Endzeitstimmung ist allgegenwärtig. Die merken die Leute schon. Und wenn unser Herr dreimal nacheinander in Matthäus 24, in Markus 13, in Lukas 21 sagt, wenn ihr das alles seht, dass es geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung hat, dann soll ich daran vorbeigehen? Dann soll ich die Zeichen der Zeit, die Handschrift an der Wand nicht lesen? Ich bitte euch. Aber das Lesen allein genügt nicht. Jetzt den Teil zu erkennen, der uns zugedacht ist. Die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Sind wir ganz ehrlich, wenn wir das so kurz sagen dürfen? Israel hat ja die Verheißung, gesammelt zu werden und aus 143 Ländern sind die Juden gesammelt worden. Ja, wohin? In das verheißene Land. Warum in das verheißene Land? Weil die beiden Propheten gemäß Offenbarung 11 in Jerusalem im verheißenen Lande auftreten werden, um die Botschaft Gottes 3,5 Jahre zu bringen. Die müssen aus der ganzen Welt, ob sie wollen oder nicht, müssen in das Land der Verheißung zurückkehren, damit sie an der Erfüllung der Verheißung teilhaben. Und was hat das uns zu sagen? Wir müssen aus allen Denominationen, aus allen Glaubensrichtungen in das Wort der Verheißung für diese Zeit zurückkommen. Und ich lese es euch vor aus dem Galaterbrief, dass wir in den Augen Gottes Kinder der Verheißung sind, die das Wort der Verheißung glauben. Man könnte viele Bibelstellen lesen. Galater, 4. Kapitel, Vers 28 und 29. Ihr aber, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Wie jedoch damals der nach dem Fleisch erzeugte Sohn, den nach dem Geist erzeugten, verfolgt hat, so ist es auch jetzt der Fall. Nun höret gut zu. Und ich frage euch, war nicht Abraham der Vater Ismaels? War er nicht auch der Vater Isaaks? Warum steht hier geschrieben, dass der eine nach dem Fleisch gezeugt war und der andere nach dem Geist gezeugt war? Wo kommt der Geist ins Spiel? Nämlich im Wort der Verheißung. Denn Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Und Abraham glaubte die Verheißung, die ihm gegeben wurde. Äußerlich war alles unmöglich, hätte gar nicht sein können. Aber Abraham ließ sich durch Unglauben nicht irre machen. Er glaubte Gott. Bitte lass es mich noch einmal betonen. Die wahren Kinder Gottes glauben jetzt die wahren Verheißungen, die Gott uns für diese Zeit gegeben hat. Und so wie die Juden aus aller Welt zurückkehren müssen in das Land der Verheißung, so müssen alle wahrhaft Gläubigen, ob sie wollen oder nicht, zurückkehren in das Wort, in die Verheißungen, um Gott Recht zu geben, um im Glauben zu sein, um im Gehorsam zu sein. Daran führt kein Weg vorbei. Und erst dann werden wir den Ernst von Matthäus 25 begreifen, vom Geschrei, das zu Mitternacht ertönt und es lautet, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Und dann steht dieser Vers, der uns einfach allen nach und nahe gehen muss. Vers 10. Die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Und dann begann das große Klopfen. Dann begann das große Klopfen. Herr, tu uns auf. Herr, tu uns auf. Und wer Matthäus 7 von Vers 21 liest, wird die Parallele zu Matthäus 25 finden. An jenem Tage werden viele kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen, haben wir nicht geweissagt, haben wir nicht Teufel ausgetrieben, haben wir nicht große Wunder und Zeichen getan? Und der Herr wird ihnen sagen, weichet von mir, ihr Übeltäter, ich kenne euch nicht. Wir können es nicht begreifen, dass selbst die größten sogenannten Männer eines Tages mit ihren Zeichen und Wundern sich wundern werden und vor verschlossener Türe stehen, weil sie sich selber dem Willen Gottes nicht unterordnet haben. Und das steht in Matthäus 7 geschrieben, und zwar vom Willen Gottes. Lasst mich euch hier vorlesen und den Ernst des Gehorsams noch einmal vor Augen zu führen, ehe wir dann zum Mahl übergehen. Und zwischendurch müsste ich dann fragen, ob wir auch Taufe haben können. Hier steht geschrieben in Matthäus 7, in Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, im Inneren aber trügerische Wölfe sind. Und dann direkt der Sprung zu Vers 21. Nicht alle, die Herr zu mir sagen, werden ins Himmelreich eingehen, sondern nur, wer den Willen meines himmlischen Vaters tut. Es geht um den Gehorsam, um den Willen Gottes. Beten können alle, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Aber der Wille Gottes muss in dir, in mir, aus Gnaden geschehen. Und dann geht es weiter. Viele werden an jenem Tage kommen. Es ist ein so ernstes Wort, das uns allen zu Herzen gehen muss. Nach der Aufzählung, was all diese großen Männer getan haben, spricht unser Herr in Vers 23, aber dann werde ich ihnen erklären, niemals habe ich euch erkannt. Hinweg von mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Man führe sich die Tragik vor Augen. Geweissagt, Wunder getan, Zeichen getan, alles da, große Bestätigung, Gott ist mit mir. Ja, nein, 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 so nicht. Gott ist mit uns, solange wir uns in seinem Worte und seinem Willen befinden. Zeichen und Wunder sind nicht die Bestätigung, sondern dass wir im Willen und im Worte Gottes aus Gnaden erfunden werden. Und dann folgen uns die Zeichen. Wir haben tatsächlich die herrlichsten Heilungen erlebt. Und ihr kennt ja mein eigenes Zeugnis im Dezember 80 an Malaria in Ghana durch 4 Mückenstiche der Tsetse-Fliege, die Malaria Tropica weitergibt. Ich kam zu Weihnachten nach Hause und wurde am 31. Dezember ins Krankenhaus gebracht. Und alles war zu spät. Alles war zu spät. Ich wurde in das Sterbezimmer abgeschoben, ein Vorhang rechts und ein Vorhang links. Und ihr wisst ja, dass ich dann aus dem Leibe genommen wurde, die Entrückung gesehen und miterlebt habe. Das war einer der herrlichsten Tage. Aber von den Ärzten aufgegeben und nur noch künstlich genährt. Ja, und dann hat Gott sich geoffenbart. Im Januar 1981. Ich wiederhole mich, Brüder und Schwestern, Kraft göttlicher Berufung, habe ich die Pflicht, euch die Wahrheit zu sagen, das Evangelium Jesu Christi kristallklar zu verkündigen, zur Entscheidung aufzurufen, wie Elia damals, hinket nicht weiter auf beiden Seiten, entscheidet euch für den Herrn, glaubet, wie die Schrift gesagt hat, ordnet euer Leben Gott unter, damit sein Wille in unserem Leben geschieht. Dazu wird Taufe, Geistestaufe, dazu wird wirklich alles, was Gott uns in seinem Worte aus Gnaden verheißen hat. Und so bestätigen wir, dass wir im Glaubensgehorsam unserem Herrn aus Gnaden folgen können. Nun noch die Worte zum Mahl des Herrn. Alle, die die Erlösung im Glauben für sich auf- und angenommen haben, die wirklich von Herzen glauben, dass Gott in Christo war, dass sein heiliges Blut zur Vergebung unserer Sünden vergossen wurde und dass wir Vergebung, Gnade und Heil erlebt haben. Als die Fernstehenden zu Nahestehenden geworden, vom Tode zum Leben hinübergekommen sind und nach Römer 8, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch selig gemacht und ihnen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Man kann Römer 8 von Vers 28 getrost bis zu Ende lesen und dazu noch Epheser, das erste Kapitel, dass Gott uns in Christus vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass wir als heilig und gerecht vor seinem Angesicht dastehen sollten. Erlöst durch das Blut des Lammes, gereinigt im Wasserbad des Wortes, versiegelt mit dem Heiligen Geist auf den Tag unsere Leibeserlösung, wie es die Heilige Schrift lehrt, sogar in Epheser 1, Vers 13, 2. Korinther 1, Vers 20 und anderen Stellen. Nun zum Mahl des Herrn. Noch einmal sei es betont, hier gibt es keine Mitglieder, hier gibt es keine Beurteilung des einen über den anderen. Hier braucht sich keiner zu rechtfertigen, aber Wir müssen die Rechtfertigung durch den Glauben an das vollbrachte Erlösungswerk auf- und angenommen und persönlich erlebt haben. Bekehrung ist keine Geschichte, Bekehrung ist ein Erlebnis. Wiedergeburt ist ein Erlebnis. Es sind Erlebnisse, die wir aus Gnaden mit Gott machen. Und wer noch nicht diese Erlebnisse gemacht hat, dem mögen sie heute aus Gnaden zuteil werden. Im Matthäusevangelium in Kapitel 26 haben wir die Worte unseres Herrn in Vers 28, denn dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Unser Herr sprach von seinem Blut, das er zur Vergebung der Sünden vergießen würde. Genauso im Markus-Evangelium, dem 14. Kapitel, Vers 23, hier wird es uns noch einmal aus dem Munde unseres Herrn wiedergegeben, Markus 14 von Vers 23, Kanaan, oder vielleicht von Vers 22, und während des Essens nahm Jesus ein Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen mit den Worten. Er brach, er segnete, er gab. Genauso nahm er den Kelch, hat ihn gesegnet und weitergereicht. Im Korintherbrief, 1. Korinther, im 10. Kapitel, hat Paulus dieses Thema noch einmal angesprochen und dann auch im Kapitel 11. 1. Korinther, 10. Kapitel, hier steht von Vers 14 geschrieben, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja zu euch als zu verständigen Leuten. Urteilt selber über das, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi, die Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib Christi, weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Für die Bibelstellen, die über jedes Thema Auskunft geben und jedes Thema, jedes biblische Thema, ist auf mehrere Bibelstellen gegründet. Ob es die Gottheit, die Taufe, das Abendmahl, die Auferstehung und das Reich Gottes, ganz gleich welch ein Thema. Jedes biblische Thema ist auf mehrere Bibelstellen gegründet. Und so sehen wir hier die Einsetzungsworte unseres Herrn. Wir sehen dann, wie Paulus der Gemeinde weitergegeben hat als ein Wort des Herrn und sagt dann oder schreibt im 1. Korinther, dem 11. Kapitel von Vers 23, denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe, vom Herrn empfangen. Nicht von einem Menschen, nicht Deutung, nicht Auslegung, sondern vom Herrn empfangen, wie ich es euch weitergegeben habe. Seid mir nicht böse. Aber man kann nicht einfach sagen, hier ist ein Koscher, eine Oblate und dann verwandelt man sie in den Leib Christi und dann wird der Leib Christi gegessen. Das geht nicht, das geht nicht. Das Gebäck bleibt Gebäck. Es geht um das Blut des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss. Hier ist das Gedächtnis, ein Brot, ein Leib. ein Kelch, eine Gemeinde durch das Blut des Lammes erlöst. Viel könnte darüber gesagt werden. Heute, das sage ich jetzt wohl zum dritten Mal, mögen alle sich selber prüfen. Wirklich, wie auch Paulus hier im 1. Korinther 11 tatsächlich gesagt hat, in Vers 28, jeder prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Nicht einer urteilt oder beurteilt den anderen, jeder prüfe sich selbst. Das werden wir tun. Und alle, die noch nicht biblisch getauft sind, bitte fasst den Entschluss in der Gegenwart Gottes, dem völligen Glauben, auch den völligen Gehorsam hinzuzufügen, das in Erfüllung geht, was in Markus 16, Vers 16 von unserem Herrn gesagt wurde. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Der Gehorsam folgt. Und wie vorhin auch schon erwähnt, in Apostelgeschichte 2, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und so kamen an jenem Tage 3000 Seelen hinzu. Ob es heute 3 oder 13 oder 30 sind, mir wäre es recht, wenn alle ihre Entscheidung im Glauben und im Gehorsam getroffen hätten und den Weg Gottes im Glauben und im Gehorsam beschreiten, um so sicher zu sein, um so von Gott aus die Gewissheit zu haben, mein Leben, mein Glaube, meine Lehre stimmt mit diesem Wort überein. Sie stimmt mit diesem Wort überein. Wir müssen in Übereinstimmung mit Gott und Gottes Wort im Willen Gottes gebracht werden. Und dazu ist uns die letzte Botschaft gebracht worden, dass wir zum Anfang zurückgebracht werden, zur Lehre der Apostel und Propheten, auferbaut auf dem gemeinsamen Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selber der Eckstein ist. So steht geschrieben in Epheser, dem 2. Kapitel, im 20. Vers. Brüder und Schwestern, wir erheben uns jetzt und werden stille vor Gott. Ich möchte bitten, dass unsere Schwestern uns ein Lied singen und dann werden wir das Mahl des Herrn miteinander feiern. Und ich bitte darum, dass sich alle prüfen vor dem Angesicht Gottes, die Erlösung auf und angenommen haben, die Entscheidung getroffen haben, im Glaubensgehorsam dem Herrn zu folgen, dass ihr dann freimütig daran teilnehmen könnt. Wir prüfen uns alle im Gebet, während wir das Lied hören und dann auch gemeinsam noch beten und
wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle sein. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch hört die Stimme, die ladet, o, bekehret euch zu Gott, o, bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Er vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Herzlichen Dank. Das glauben wir von ganzem Herzen. Er hat vergeben. Wir nehmen es an. Wir bitten jetzt, dass Bruder Erich Schmidt und Bruder Helmut mit. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschah. Geliebter Herr, du hast ausgerufen, es ist vollbracht. Der Vorhang zerriss, der Weg ist frei. Du bist mit der Menschheit versöhnt. Du hast all unsere Übertretungen, jede Sünde auf dich genommen. All unseren Ungehorsam, unseren Unglauben. Und bist an unserer Stadt den Weg an das Kreuz gegangen. Durch Gethsemane, durch allen Spott, durch jede Verachtung bist du gegangen. Als Mann der Schmerzen, doch es geschah um unsretwillen. Wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Du hast dein Leben als Sühne, dein Blut vergossen zur Versöhnung, zur Vergebung. Und jetzt danken wir dir, dass du auch deinen Leib dahin gegeben hast. Hast dich schlagen und martern lassen, damit erfüllt werde, in seinen Wunden seid ihr geheilt. Geliebter Herr, wir bedanken uns heute bei dir, dem Sohne Gottes, dass du zu uns kamst, die Erlösung vollbracht und dich zu Rechten Gottes gesetzt und wartest, bis alle Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt wurden. Geliebter Herr, segne dieses Brot, segne alle, die daran teilhaben werden, und sei du mächtig gegenwärtig, durch dein Blut wirksam, durch deinen Geist und durch dein Wort. Wir danken dir dafür, in Jesu heiligem Namen. Amen.
Amen. Amen.